So, weiter geht's. Hier kommt der praktische Teil. Ich mache das mal ein bisschen größer. Wie gut ist es zu erkennen? Du spielst selber, oder? Wie ist es denn hier vorne?
Ich hätte es gerne ein bisschen größer.
Ich weiß nicht, wie.
Kannst du auch den Lichtschalter vorne drücken, dann wird der Kontrast ein bisschen besser. Ja, das schaffe ich
vorne. So, und wie kann ich das größer machen?
Steuerung plus, falls es funktioniert. Ansonsten.
Das ist nur die Lautstärke, die da was macht? Nee. Nee, keine Ahnung.
Okay, noch kann ich es lesen, ich finde es raus in der Zwischenzeit.
Ja, danke.
Bist du im Fenster runter?
Na, ich habe jetzt, damit ich, einfach weil es für die Größe fast egal war, habe ich jetzt das Fenster so gemacht. Einigermaßen erkennbar. Ich hatte ja gehofft, dass Leute selber machen und dass man dann, aber gut. Ich hoffe, dass es reicht, um zu erkennen, was ich dann, ich erkläre das ja auch zwischendurch, ich hoffe, dass es reicht, um so ein bisschen mitzulesen und ein Gefühl dafür zu kriegen, vor allem wie die Informationen aussehen, denn mich überrascht immer noch manchmal, wie Gap gewisse Gruppen intern repräsentiert. Wir fangen an mit Suzuki 8. Dazu muss man dann erstmal nachlesen, ja, wie finde ich in Gap eine Suzuki-Gruppe? Ist das mit SZ abgekürzt oder mit Suzuki oder wie auch immer? Und dann sieht man, das ist abgekürzt mit Suzuki Group, S und G groß geschrieben. Das heißt, ich fange jetzt an mit einer Gruppe, die nenne ich klein g, Suzuki Group 8. Das ist dann die Suzuki-Gruppe, wo das Q 8 ist, also 2 hoch 3. Das ist die, die wir uns jetzt angucken wollen. Und die gibt Gap mir aus. Jetzt weiß ich noch nicht wie. Ich habe jetzt also keine Ahnung, wie Gap intern mit dieser Gruppe arbeitet, aber das finden wir später noch raus. Erstmal frage ich Gap nach der Ordnung. Ja, 29.120. Und was könnte man jetzt machen? Wenn wir an die Struktur der Gruppe ran wollen, dann ist doch eine Möglichkeit, dass wir nach Primfaktoren suchen in der Gruppenordnung und dass wir dann für jede Primzahl, die wir finden, mal uns eine Sydow-Gruppe anzeigen lassen. Dann sehen wir, wie groß die sind. Welche Struktur die haben, können wir vielleicht auch erkennen. Das ist für mich immer so eine erste Möglichkeit, die Gruppe kennenzulernen. So, dafür gucken wir erstmal, welche Primfaktoren wir sehen. 2 ist klar. Wir wissen auch, dass wir 3 nicht erwarten. Aber ansonsten müsste man jetzt schon gucken oder scharf hinsehen. Deswegen frage ich Gap jetzt nach den Prime Divisors von der Ordnung, die keinen Namen hat. Deswegen mache ich das einfach so. Und dann spuckt Gap mir die aus, 2, 5, 7 und 13. Und jetzt gehe ich einfach systematisch diese Primzahlen durch, nehme mir jeweils eine Sylow-Gruppe in die Hand und gucke, was Gap mir darüber für Informationen gibt. So, das ist eine Möglichkeit, wie man da rangehen kann. Das machen wir jetzt einfach mal. Fangen wir mit der 2 an. Die 2 ist interessant. Bei der Konstruktion vorhin haben wir gesehen, so fing es an mit einer großen 2-Gruppe. Und wie macht man das? Na, man fragt Gap nach einer Sylow-Subgroup und dann kommt erst die Gruppe und dann die Primzahl. Also mache ich Sylow-Subgroup von unserer Gruppe G für die Primzahl 2. Und, jetzt weiß ich, wie Gap mit der Gruppe arbeitet. Gap arbeitet wirklich mit 4x4-Matrizen, so wie es auch in der Konstruktion war. Okay, ich sehe auch die Größe, 64, das ist die größte 2-Potenz, die die Gruppenordnung teilt. Aber es gibt haufenweise Gruppen der Ordnung 64. Und ich habe noch keine Ahnung, was für eine Struktur diese Gruppe hat. Was könnte ich machen? Ich könnte Gap einfach mal so ganz naiv fragen, ist diese Untergruppe zyklisch, abelsch, irgendwas? Was ist das für eine Gruppe? Also sind wir mal ganz naiv, ist cyclic? Könnte ja sein. Nö. Ist abelian? Können wir auch mal gucken. Nö, das wird irgendwann langweilig. Also machen wir was anderes und der Befehl, den ich dann gerne verwende, ist Structure Description. Da kriegt man nicht immer dasselbe, also nicht immer dieselbe Art von Informationen, aber es ist ein erster Anhaltspunkt, also machen wir doch das mal. Structure Description von S, in der Hoffnung, dass wir da irgendwas lernen. Ja, Suzuki 32 ist eine andere Nummer. Was will uns diese Ausgabe sagen? C2, Kreuz C2, Kreuz C2, Punkt C2, Kreuz, C2, Kreuz, C2. Irgendeine Ahnung? Oder wenn Sie das als Ausgabe kriegen, wie interpretieren Sie das? Ja?
Das Produkt von ganz vielen zyklischen Gruppendatum 2.
Genau, Produkt von ganz vielen zyklischen Gruppendatum 2. Jetzt könnte man sagen, naja, die Ordnung ist 2 hoch 6. Und wenn ich da jetzt in die einzelnen kleinen Faktorgruppen reingehe, ist nicht überraschend, dass das immer zyklische Gruppen der Ordnung 2 sind. Kann ich da vielleicht noch ein bisschen mehr rauslesen? Kann ich vielleicht daraus, wo Kreuze sind und wo Punkte sind, noch irgendeine Strukturinfo kriegen? Paula?
Ich würde im Atlas nachgucken, weil es das Atlas nicht dazu.
Ja.
Vielleicht kann man nicht merken, welcher Punkt, wenn er oben oder unten ist, ob das dann. Also, es ist ein demidirektes Produkt.
Aber ich vielleicht, nicht, vielleicht auch nicht.
Ja, aber ich merke, wenn man nicht.
Das ist das Ding bei diesen Structure Descriptions. So ein Punkt muss nicht semidirektes Produkt heißen. Semidirektes Produkt würde ich hier interpretieren wie die Gruppe links ist der Normalteiler und dann ist da eine Untergruppe mit der Struktur dessen, was rechts steht und das ist das semidirekte Produkt. Und wie wir gleich sehen werden, ist das hier nicht so. Also Vorsicht mit der Interpretation von diesen Punkten. Es ist gut, nochmal irgendwo nachzugucken, was kann das heißen. Das Kreuz können wir interpretieren. C2, Kreuz C2, Kreuz C2 heißt was, Paula? Genau, das heißt, da steht eine elementarische Untergruppe der Ordnung 8. Und alles andere, also ich würde nichts anderes jetzt noch daraus lesen als, man kann hoffen, dass es ein Normalteiler ist der Ordnung 8 und die Faktorgruppe ist elementarisch der Ordnung 8, aber sonst weiß ich nichts. Insbesondere weiß ich nicht, welche Ordnung die Elemente draußen haben.
Genau.
Und das finden wir aber gleich raus.
Genau, das ist das, was ich den Notationen mit Doppelpunkt kann man das auch.
Genau, mit Doppelpunkt, genau. Also da muss man.
Ja. Bedeuten die Zeichen was anderes.
Genau. Also haben wir hier, danke Paula für diese Ergänzung, denn das ist jetzt das erste Beispiel, wir sehen noch ein paar mehr, wo wir eine Ausgabe in Gap kriegen, die Interpretationsspielraum zulässt. Das heißt, da müsste man jetzt nachgucken. Zum Beispiel könnte man gucken unter Structure Description, was steht in der Dokumentation. Und ich habe das häufig, dass ich bei solchen Befehlen dann nachgucke, was steht da und dann sind alle meine Fragen beantwortet. Aber es kommt genauso oft vor, dass sich dann neue Fragen ergeben und dass ich dann entscheide, was anderes zu machen, weil ich nämlich nicht sicher sein kann, dass ich den Output richtig verstanden habe. Wir sehen später möglicherweise noch ein Beispiel dafür. Erstmal haben wir gelernt, wir haben da eine elementarische Untergruppe der Ordnung 8, die sieht aus wie ein Normalteiler. Ganz sicher sind wir uns noch nicht, also gucken wir mal, was könnte man denn noch machen. Diese Gruppe S ist eine P-Gruppe, die hat ein nicht-triviales Zentrum und wir könnten doch mal gucken, wie groß ist denn das Zentrum. Vielleicht haben wir ja Glück und finden einen Teil der Strukturbeschreibung wieder, wenn wir nach dem Zentrum suchen. Nehmen wir also doch jetzt mal Z als das Zentrum von S. Ups, wieso passiert nichts? So, Z als Zentrum von S. Warum ist das eine... Hä? Da gibt es eine Fehlermeldung, die ich nicht verstehe. Ah, weil ich Z geschrieben habe, weil das die Gruppennotation ist, aber Gap will natürlich Center hören. Ich bin einfach nur zu blöd. Also Z soll sein das Center und das muss die amerikanische Schreibweise sein.
Nein, es
wird egal. Echt?
Es sollte für die wahr sein.
Ah, das muss ich gleich mal ausprobieren. Wieso? Das verstehe ich nicht. Habe ich Z schon irgendwo benutzt? Nee, habe ich nicht. Was ist denn das Problem? Ja, okay, aber trotzdem sollte es egal sein. Ah, gut. Gruppe von 4 Kreuz-4-Matrizen über GF 2 hoch 3. Leider sehen wir keine Ordnung. Also gucken wir doch mal, wie groß ist das Ding? Ah, 8. Haha. Das riecht doch jetzt so, als ob das ein elementarischer Normalteiler der Ordnung 8 ist. Und dann haben wir noch eine Faktorgruppe, die elementarisch der Ordnung 8 ist. Und wir gucken mal, ob das stimmt. Wir schauen nämlich jetzt mal nach... Ich habe mir überlegt, man könnte sowas fragen wie... Ist denn die Faktorgruppe abelsch? Da mache ich also, is abelian factor group S modulo Zentrum von S? Ups, Faktor group mit O. Klammer zu. Ja, man sollte nicht live vor Studis programmieren, aber man sollte ja auch nicht vor Studis Matrizen multiplizieren, das mache ich auch ständig. Also, ja, die Faktorgruppe ist abelsch und jetzt könnte man noch weitere Untersuchungen anstellen. Wir gucken gleich noch nach Elementordnung. Das sind Möglichkeiten, wie man jetzt an die Struktur rankommen kann. Wir hatten diese Structure Description, wir hatten dazu ein paar Fragezeichen und dann ist eine Möglichkeit, dass man einfach guckt, was für Untergruppen finde ich was habe ich immer in so einer Zweigruppe und kann ich, indem ich da nach der Ordnung frage und mir Faktorgruppen angucke, noch irgendwie mehr rausfinden. Was ich jetzt nicht im Detail mache, aber was man dann später wissen darf über Suzuki-Gruppen ist, dass es immer so ist, dass quasi dass wenn man die Hälfte der Ordnung nimmt, einer Zwei-Südorf-Untergruppe, dass man dann schon das Zentrum hat und dass es immer elementarabelt und interessant ist jetzt noch, was ist mit den Elementen außerhalb. Da wollen wir jetzt vielleicht noch was rausfinden, denn im Zentrum haben wir jetzt nur Elemente der Ordnung 2 und die sind sogar alle konjugiert. Aber was ist denn jetzt mit den Elementen außerhalb? Und da habe ich dann überlegt, was kann man machen? Leider habe ich keinen Befehl gefunden, der mir irgendwie ganz leicht so eine Liste von Elementordnungen ausspuckt. Aber wir können ja selber sowas basteln. Was mache ich also? Ich nehme meine Gruppe, die ist ja noch recht handlich, betrachte sie als Liste und frage dann einfach, welche Elementordnungen haben denn die Elemente in dieser Liste? Und dann lasse ich mir nur die paarweise verschiedenen Zahlen, die dabei rauskommen, einmal ausspucken und dann sehe ich, welche Elementordnungen in meiner Zwei-Südorf-Untergruppe vorkommen. So, denn theoretisch kann das ja jetzt noch sehr viel sein. Nur weil diese Faktorgruppe, von der wir vermuten, dass sie elementarabelisch ist, der Ordnung 8, die lässt jetzt ja immer noch verschiedene Elementordnungen für die Urbilder der Elemente, wenn man zurückgeht aus der Faktorgruppe, zu. Also schauen wir. Dazu habe ich mir Folgendes überlegt. Ich mache eine Liste. Dazu mache ich so eine Shallow-Copy. Das mache ich häufig, auch wenn es bestimmt manchmal überflüssig ist, einfach damit ich eine Liste bekomme, die ich überschreiben darf. Denn sonst sagt Gerd mir manchmal, dass ich eine Liste kreiert habe, die nicht überschrieben werden darf. Und das nervt mich. Also mache ich eine Shallow-Copy von der Gruppe S als Liste. Habe jetzt hoffentlich alle Klammern zugemacht. Und ich möchte die nicht ausgedruckt haben, also nicht angezeigt haben. Deswegen mache ich ein doppeltes Semikolon. So, und jetzt jetzt mache ich eine neue Liste, wo ich die Ordnung der Elemente reinschreibe. Also mache ich sowas wie for i in 1 bis Länge der Liste. For i in Dings, du, was möchte ich? Ich möchte den Listeneintrag neu definieren als die Ordnung des Elements, das da steht. Ups, order von l an der Stelle i. Dann beende ich den Loop. Dann habe ich jetzt eine neue Liste und jetzt lasse ich mir nicht die ganze Liste ausspucken, denn die ist lang und ich will mir ja angewöhnen, Dinge zu machen, die ich auch in riesigen Gruppen machen kann und die nicht dafür sorgen, dass Gap mir 3 Tage lang eine Liste anzeigt. Also lasse ich mir jetzt sofort das nur als Menge anzeigen. Groß L ist jetzt Asset von der Liste L. Dann kriege ich nur die verschiedenen Einträge. Und dann schauen wir mal, welche Elementordnung wir kriegen. 1, 2 und 4. So, und jetzt kann ich ja verraten, was da in Wirklichkeit passiert. Ich wollte einfach so ein paar Ideen in den Raum werfen, wie man nach sowas suchen kann. Was in Wirklichkeit passiert, ist Folgendes. Man hat, jetzt haben wir hier die 64. Da haben wir die Hälfte der Elemente, also wir haben eine Untergruppe der Ordnung, nicht die Hälfte. Wir haben eine Untergruppe der Ordnung 8, die das Zentrum ist. Diese Untergruppe ist elementarabelisch, alle Involutionen sind konjugiert. Und wenn wir jetzt nach draußen gucken, dann haben die Elemente außerhalb alle Ordnung 4. Die Faktorgruppe ist elementarabelisch der Ordnung 8, aber die Elemente selber in der Gruppe haben Ordnung 4. Das heißt, wenn ich die quadriere, lande ich im Zentrum auf einer dieser Involutionen, die ich da sehe. Und das ist in allen Suzuki-Gruppen so. Immer die gleiche Struktur, immer so ein großes Zentrum, das elementarisch ist und die Elemente außerhalb haben Ordnung 4. So, jetzt haben wir über die 2 genug geredet, außer dass wir vielleicht noch den Normalisator angucken wollen. Also mache ich mal sowas wie N ist der Normalizer von S in G. Ich glaube, S war ein großes S, also mache ich das mal so und wir gucken uns den nochmal an. Da steht jetzt nur, dass das eine Gruppe von 4x4-Matrizen ist. Das ist nicht besonders spannend. Gucken wir mal nach der Ordnung. 448, na, vielleicht ist dann eine Structure Description interessanter. Was kommt daraus? Das eine kennen wir schon. Und dann haben wir obendrauf noch eine zyklische Gruppe der Ordnung 7. Und das passt. Wir hatten Suzuki 8, also Q ist 8. Q Quadrat ist die Ordnung unserer 2-Sylow-Untergruppe, das passt. Und Q-1 ist die Ordnung der Frobenius-Komplemente. Die haben hier also Ordnung 7. Das heißt, es ist genau das, was wir erwarten nach der Konstruktion von vorhin. Wir erwarten eine Gruppe der Ordnung 64 mal 7. Und hier haben wir diesen Doppelpunkt, der uns sagt, dass das ein semidirektes Produkt ist. So, genug zur 2. Die nächste Primzahl, die wir gefunden hatten, war die 5. Also nehmen wir uns jetzt eine Sylow-Untergruppe her, nennen wir sie T. Da ist es. T ist jetzt eine Sylow-Untergruppe für die Primzahl 5. Und jetzt machen wir vielleicht nicht ganz so viel Aufwand, denn wir sehen gleich, dass die Struktur nicht so reichhaltig ist. Hat nur Ordnung 5, okay, zyklisch, das ist langweilig. Dann können wir uns nochmal den Normalisator angucken vielleicht. Mal schauen, wie der aussieht. Normalizer von T in G. Wie groß ist der? Das ist jetzt wieder langweilig. Machen wir mal gleich die Structure Description. C5 mal C4 mit Doppelpunkt, also semidirektes Produkt. Und das könnte jetzt zum Beispiel eine Frobenius-Gruppe sein. Müsste man nachdenken. Also müsste man jetzt gleich noch weiter gucken, was genau ist es für eine Gruppe. Aber wir haben schon mal die Ordnung. Ordnung 20. Die Faktorgruppe ist auch tatsächlich zyklisch. Und als nächstes kommt die 7. Weiter geht's. Das Ding nenne ich P. Groß P. Wir gehen jetzt einfach nur alle Primzahlen einmal durch, um die alle einmal angeguckt zu haben. Und dann gehen wir auch von der Suzuki-Gruppe weg. Ja, Ordnung 7 ist auch wieder langweilig. Eine zyklische Gruppe von Primzahlordnung. Wir schauen uns auch wieder den Normalisator an. Da diese Gruppe zu klein ist, um den Satz über die maximalen Untergruppen anzuwenden, können wir jetzt nicht immer einfach dahin gehen und überlegen, ja, wo passt es denn rein? Das wäre das, was man sonst machen könnte, um eine Orientierung zu kriegen. Jetzt haben wir den Normalisator, den nenne ich wieder N und mache wieder Structure Description, um eine Idee zu kriegen. Und hier kriegen wir eine ganz klare Ansage. D14, die Eder-Gruppe der Ordnung 14, das ist mal ganz unmissverständlich. Zum Schluss haben wir noch die 11, die Gruppe nenne ich Q. Mach wieder genau dasselbe. 13, nicht 11. Aber gut, es kam eine von der Gruppe der Ordnung 1 raus. Ich meine natürlich 13 und nicht 11. Ja, Ordnung 13 ist auch wieder langweilig und wir gucken wieder nach dem Normalisator. C13 mal C4, semidirektes Produkt. Könnte man jetzt wieder gucken, wie ist die Wirkung. Wir sehen hier bestätigt in der Suzuki 8, dass die Untergruppenstruktur nicht sehr reichhaltig ist im Sinne von, es sind wenige Primzahlen, diese Untergruppen sind zyklisch von Primzahlordnung, die Normalisatoren wachsen nicht sehr, da ist nicht so besonders viel los. Und das ist typisch für die Suzuki-Gruppen. Auch wenn die größer sind, dann ändert sich dieses Verhalten nicht so wahnsinnig. Und das werden wir sehen, ist auch typisch für die PSLs. Das sind wirklich niedliche kleine Gruppen, also PSL 2, das sind niedliche Gruppen, aber die Untergruppenstruktur ist eben nicht so besonders reichhaltig. Gut, ich gucke mal gerade, ob ich zu Suzuki 8 noch mehr machen wollte. Ich habe mir da noch haufenweise anderes Zeug angeguckt. Man könnte jetzt noch sowas machen wie Involution suchen. Wir haben ja gesehen, das Zentrum, Elementarbachelorordnung 8. Da kann man sich also einfach ein nicht-triviales Element rausnehmen. Wenn man sowas macht, dann sieht man auch eine explizite Schreibweise von den Gruppenelementen als 4x4-Matrizen. Und dann kann man sich zum Beispiel sowas ausspucken lassen wie den Zentralisator einer Involution. Und dann sieht man, dass in Suzuki-Gruppen die Zentralisatoren von Involutionen immer nur genau die 2-Sylow-Untergruppen sind. Das heißt, das, was man im Zentralisator erwartet, nämlich die volle 2-Sylow-Untergruppe, das liegt drin und mehr nicht. Und das ist auch was Besonderes bei Suzuki-Gruppen, diese sehr eingeschränkte Struktur von Zentralisatoren von Involutionen. Okay. Ich bin jetzt bereit, noch irgendwelche Wünsche entgegenzunehmen. Ansonsten würde ich jetzt noch eine andere Gruppe anschauen. Das ist die Überleitung zum nächsten Kapitel. Gibt es noch Wünsche zur Suzuki 8? Noch irgendwas, irgendeine Frage nach dem Motto, wenn ich das jetzt mit Gap noch ausprobieren will, wie mache ich das oder so? Es gibt eine Gap-Seite. ganze Zeug, da kann man die runterladen, da findet man so Manuals, Dokumentationen und es gibt eine Seite, wo man dann die Möglichkeit hat, alphabetisch Befehle durchzugehen und zu gucken. Das mache ich manchmal, wenn ich denke, ach, es müsste doch eigentlich einen Befehl geben, der so und so heißt. Und dann schaue ich und manchmal gibt es so einen und der tut dann einfach gar nicht das, was ich denke. Oder es gibt den nicht. Manchmal heißen Sachen einfach nur ganz anders, als man denkt. Ich habe schon mehrfach Funktionen selber geschrieben, nur um dann später zu merken, dass es das gibt unter einem Namen, den ich im Traum dem nicht gegeben hätte. Also es ist, man lernt viel, es ist witzig. Und es ist alles Open Source, es ist alles frei. Gut, sind wir bereit, mit der nächsten Gruppe zu spielen? Jetzt kommt PSL 2.11 und die kommt aus gutem Grund. Es ist nämlich eine Gruppe, bei der wir dann so ein bisschen die Untergruppenstruktur kennenlernen, beispielhaft für diesen Typ Gruppe. Und ich möchte über die Untergruppenstruktur von PSL 2.11 was wissen, weil ich später eine Mathieu-Gruppe mit Ihnen zusammen konstruieren möchte. Dafür brauche ich diese Gruppe und wir werden ein Steiner-System basteln. Und eine Möglichkeit, wie ich da rangehen könnte, wäre, dass ich den Satz von Dixon zitiere. Das ist ein schon recht alter Satz, wo die Untergruppenstruktur von PSL 2Q genau beschrieben wird. Aber eine andere Möglichkeit ist, dass man eben, weil es halt eine konkrete Gruppe ist, dass man einfach Gap fragt, ganz konkret nach Sachen. Das heißt, ich frage Gap jetzt ganz viele Dinge, ein paar davon sollten wir uns merken, denn die stehen dann später noch an der Tafel und wir müssen viel weniger begründen, wenn wir gewisse Untergruppen von Gap schon ausgespuckt gekriegt haben und schon genau wissen, so und so liegt das und das liegt da drin und das ist so groß. Okay. Das ist also jetzt der nächste Teil. Es ist jetzt PSL 2.11. Das macht richtig Spaß. Projective Special Linear Group 2.11. Da haben wir so.
PSL 2.11
sollte es auch. Echt? Okay, Moment, muss ich gleich mal testen. Ich schreibe immer alles hin. Ja, aber da geht es einfacher. Das schreibe ich mir gleich auf. Denn ich weiß, ich habe das bei manchen dieser Gruppen ausprobiert und es ging nicht. Und deswegen traue ich mich jetzt nicht mehr und schreibe immer alles aus. So, nochmal zur Abgrenzung. GL, General Linear, das sind die invertierbaren Matrizen. SL, die mit Determinante 1. Und bei PSL gehe ich in die Faktorgruppe Modulo Zentrum. Interessanterweise zeigt Gap uns jetzt hier keine Matrizen und auch keine Matrizen-Modulo irgendwas, sondern stinknormale Permutationen. Und das sieht hier so aus, als ob die alle in der S12 leben, wenn wir mal so gucken. Das ist ja interessant. Ist kein Zufall, wir werden das später nochmal wiedersehen. Okay, jetzt haben wir da also diese Gruppe und wir machen mal das gleiche wie vorher. Wir gucken uns die Primfaktoren in der Ordnung an und schauen uns ein bisschen die Sylow-Struktur an. Jetzt haben wir also L und wir machen sowas wie... Das sind jetzt Sachen, die ich Gap nicht frage. Jetzt könnte man sich das als Permutationsgruppe angucken und dann sowas fragen, wie ist das transitiv und so, bla bla bla. Na okay. Gucken wir uns die Primteile an. Nee, nicht von L, sondern von der Ordnung von L. Okay. Dann ist der Spaß jetzt so ähnlich wie vorhin. Wir suchen uns wieder Sylow-Gruppen. Da kann ich bestimmt ein bisschen zurückgehen. Genau. Ich fange wieder an mit S und einer Sylow-Gruppe. Diesmal für L und für die Primzahl 2. Ich muss mal schauen, was ich da überhaupt an Infos brauche. Ich brauche nicht alles. Wir müssen nicht nach allem fragen, was man theoretisch fragen kann. Ja, die wird mir jetzt mit so erzeugenden Elementen gegeben. Ich möchte gerne die Ordnung wissen. Ordnung 4. Alles klar. Jetzt greife ich vor und sage, das ist eine einfache nicht-abelsche Gruppe. Die 2-Sylow-Untergruppe hat Ordnung 4, die kann also nur zyklisch sein oder elementar-abelsch. Und zyklisch geht nicht. Wir sehen später, warum. Aber ich kann natürlich jetzt auch nochmal fragen. Ich kann eine Structure Description anfordern. Aber wir können ja vielleicht mal vorher fragen, ob Gap weiß, ob diese Gruppe einfach ist. Okay. Was noch? Wir gucken uns den Normalisator vielleicht noch an. Da können wir direkt mit der Structure Description arbeiten, um zu sehen, was da rauskommt. Und das beantwortet dann auch die Frage, was für eine Struktur die 2-Sylow-Untergruppe hat, ohne dass Sie mir glauben müssen, dass wir das später noch sehen. Also machen wir mal den Normalisator in L von S Und davon wollen wir die Struktur sehen. Da ist es. Ah, A4. Das ist ziemlich unmissverständlich. Und damit ist dann auch klar, dass die 2-Sydow-Untergruppe elementar besteht mit 4. Okay, dann haben wir das schon mal verstanden. Als nächstes gucken wir uns die 3-Struktur an. Das Ding nenne ich wieder T. Ah, das sieht überschaubar aus. Das ist ein Produkt von paarweise teilerfremden 3-Zyklen. Das Ding hat Ordnung 3. Und dann ist jetzt nur noch interessant, wie sieht der Normalisator aus? Was hat der für eine Struktur? Gucken wir da nochmal kurz hin. Na, da ist schon ein bisschen mehr los. D12 ist auch wieder eine eindeutige, ganz klare Beschreibung. Dann haben wir als nächstes die Primzahl 5. Das Ding nenne ich dann wieder P. Gucken wir mal, was da los ist. Ja, genau wie gerade, wir haben wieder 2 teilerfremde Zyklen. Das heißt, wir sehen, die Ordnung ist 5. Und ja, wenn man diese Gruppen kennt, dann weiß man auch, wie der Normalisator aussieht. Aber wir gucken jetzt nochmal nach, denn wir kennen diese Gruppen halt noch nicht so gut. Und fragen nach der Struktur D10. Viele der Untergruppen in diesem PSL2 irgendwas sind die Eder-Gruppen. Und dann haben wir noch die Primzahl, diesmal glaube ich wirklich 11. Und diese 11 ist auch wichtig. Und da werde ich jetzt ein paar mehr Sachen mir zu angucken und auch noch zu den maximalen Untergruppen, denn das brauchen wir dann gleich, wenn wir in Kapitel 4 einsteigen. Okay, letzte Primzahl, die 11. Das ist zyklisch. Und wir gucken uns den Normalisator an. Ah, und da sehen wir jetzt, wenn wir einfach nur auf die Erzeuger gucken, dann sehen wir da so einen fetten 11-Zyklus und dann sehen wir noch ein Erzeugniselement der Ordnung 5. Jetzt können wir im Kopf vielleicht die Wirkung nicht sehen, aber wir erwarten jetzt eine Gruppe mindestens der Ordnung 55 und tatsächlich ist das auch alles, was wir kriegen. Wir kriegen eine Frobenius-Gruppe der Ordnung 55 und die ist wichtig für uns. Ich fasse ein paar Dinge zusammen, die wir jetzt gesehen haben und die wir später brauchen über diese Gruppe. Wir brauchen, dass die 11-Sydow-Untergruppe zyklisch ist der Ordnung 11 und dass der Normalisator eine Frobenius-Gruppe der Ordnung 55 ist. Wenn wir uns jetzt ein Frobenius-Komplement schnappen, der Ordnung 5, dann ist das gleichzeitig schon eine 5-Sydow-Untergruppe, denn mehr 5 ist da halt nicht los. Und der Normalisator davon ist eine D10. Das wird auch wichtig für uns. Und es wird auch wichtig zu verstehen, was die Involutionen in dieser D10 machen. Das alles kommt gleich, denn wir müssen über die L2-11 noch ein bisschen mehr wissen. So, in einem meiner Lemmata steht sowas wie, wenn ich eine Untergruppe habe, also ich habe so eine Untergruppe der Ordnung 5, die liegt jetzt in einer Untergruppe von der PSL2-11 und die Untergruppe hat eine Ordnung, die zu 11 teilerfremd ist. Was für Möglichkeiten gibt es dann noch für diese Untergruppe? So, und da fragen wir jetzt Gerd, und zwar indem wir Folgendes tun. Wir lassen uns mal die maximalen Untergruppen ausspucken. Folgendes Problem, wenn man das einfach ganz naiv macht, also wenn man sich einfach die maximalen Untergruppen von L so als Liste ausgeben lässt, dann sind das erstmal viele, 89 Stück, die will man vielleicht jetzt nicht sehen. Und wenn man dann irgendwie rauskriegen will, ja, was ist denn die kleinste, was ist die größte, wenn man da irgendwie ran will jetzt an diese Liste, dann ist das nicht so einfach. Ich habe nicht verstanden, wie das angeordnet ist. Ich habe da in Gap bei dem entsprechenden Befehl nichts zu gefunden. Das heißt also, ich habe dann was anderes gemacht. Was kann man noch tun? Na, man muss sich ja nicht alle maximalen Untergruppen ausspucken lassen. Da sind ja ganz viele dabei, die zueinander konjugiert sind. Denn immer wenn ich eine maximale Untergruppe habe, dann kann ich die konjugieren und kriege wieder eine maximale Untergruppe. Und wenn ich nach all denen frage, dann kriege ich sozusagen ganz viele von der Struktur her doppelt und dreifach und fünffach. Also frage ich doch vielleicht einfach nur nach den konjugierten Klassen von maximalen Untergruppen und hoffe, dass das deutlich weniger sind und dass ich da auch besser verstehe, wie Gap die sortiert. Und es gibt so einen Befehl. Es gibt Conjugacy Classes Maximal Subgroups. So, und das machen wir jetzt. Wir machen also CM ist unsere Liste von Conjugacy Classes of Maximal Subgroups, damit wir einen Überblick kriegen und eben nicht diese ganze riesige, unübersichtliche Liste Es ist richtig geschrieben. Und ich lasse mir das auch wirklich mal anzeigen. Mache also nicht das Doppelsemikolon. So, da ist es. Das sind jetzt Bahnen, das kann man an diesem Hoch G erkennen. Und das haben wir ja auch erwartet, wir wollten ja Klassen haben. Und wie viele sind das? Ich zähle 4. Und ein bisschen was sieht man auch. Ich sehe zum Beispiel, dass die erste durch 2-teilbare Ordnung hat und durch 3-teilbare Ordnung. Die zweite auch. Dann habe ich da was mit durch 5-teilbarer Ordnung, durch 11-teilbarer Ordnung. Das sieht aus wie unsere Frobenius-Gruppen der Ordnung 55, die wir da haben. Das heißt, ich habe ein paar Hinweise. Und jetzt möchte ich, was könnte ich machen? Ich könnte mir von all diesen Untergruppen jetzt eine Structure Description abholen. Und dann weiß ich, welche Typen maximaler Untergruppen es gibt. Und das kann ich dann später benutzen. Und das ist die letzte Info, die ich jetzt noch mit Gap abholen möchte über diese Gruppe. Dann gehen wir wieder an die Tafel. Was mache ich also? Ich gehe diese Liste nach und nach durch. Es sind nur 4 Einträge. Und ich frage immer nach einer Structure Description. Das heißt, ich nehme jetzt die Beschreibung von der Liste CM an der Stelle 1. Ich möchte von dem ersten Typ maximaler Untergruppe eine Structure Description haben. Und das geht nicht, weil das Bahnen sind. Und wenn ich jetzt danach frage, okay. Das heißt, ich brauche von dieser Liste nochmal an der Stelle 1, glaube ich, den Eintrag. Sonst ist es vielleicht schwierig. Sonst frage ich nach der Beschreibung der Struktur einer ganzen konjugierten Klasse. Und das geht wahrscheinlich nicht. Probieren wir das mal. Ja, geht. Also ich nehme die erste Liste, die erste Bahn, davon den ersten Eintrag, das reicht ja für meine Info, und davon jetzt die Strukturbeschreibung und die Beschreibung ist A5. Aha, ich habe also eine Konjugiertenklasse von zu A5 isomorphen Untergruppen in der L2F, PSL2F. Gut, nächster Typ. Diesmal gehe ich in die zweite Konjugiertenklasse, aber wieder an die erste Stelle, weil ich ja wieder nur eine Gruppe mir angucken möchte. Ups, da kriege ich nochmal A5. Das bedeutet, und das ist eine Info, die wir vorher nicht hatten, es ist nicht nur so, dass es da maximale Untergruppen gibt, die isomorph sind zu A5. Nein, es gibt davon auch noch 2 konjugierten Klassen. So, weiter. Der nächste Eintrag ist dann an der Stelle 3. Das ist die Frobenius-Gruppe, die wir schon kennen, der Ordnung 55. Und dann zum Schluss noch die 4. Das ist die D12. Und das sind die einzigen Typen von maximalen Untergruppen, die wir da finden. Jetzt greife ich nochmal vor auf das Lemma. Wenn ich jetzt also eine Untergruppe habe mit durch 5 teilbarer Ordnung, aber nicht durch 11 teilbarer Ordnung, was geht dann? Naja, es kann jetzt so eine Untergruppe der Ordnung 5 sein. Wir haben auch gesehen, es gibt eine D10, das ist auch möglich. Und ansonsten, was geht da? C11 mal C5 geht nicht, D12 geht nicht. Das heißt, was auch immer wir da sehen, es muss sich in einer dieser A5-Typ-Untergruppen abspielen. Das alles haben wir jetzt rausgefunden, indem wir Gap gefragt haben. So, Fragen, Wünsche, Kommentare? Okay, ich lasse das hier mal noch so einen Moment. Kann ja sein, dass wir gleich noch irgendwas brauchen.
Und wenn es keine Einwände gibt, dann würde ich jetzt einfach noch eine halbe Stunde Vorlesung machen und dann machen wir Feierabend. Und dann gucken wir, wie es mit den Projekten ist nächste Woche. Wir schauen mal, wer wie weit ist. Und dann machen wir vielleicht einfach nächste Woche eine etwas kürzere Vorlesung und dann ein bisschen mehr Zeit für Übungen. Einfach, weil heute keine Übungen stattfinden. Einverstanden? Wer braucht eine Pause? Wir können auch noch mal Pause machen. 15 Minuten. Alle fit? Ja dann. Geschicht. Wenn, das ist jetzt ja, also wenn wir jetzt da einsteigen und das direkt benutzen können, ist ja viel lustiger. Als wenn wir das nächste Woche machen. Und falls wir nochmal das machen wollen hier, dann überlege ich mir mal vorher, wie ich das hinkriege, dass man das besser lesen kann. Das tut mir leid, ich hatte das unterschätzt, wie klein das auf der Folie oder auf dem, wie heißt das, auf dem Screen aussieht. Projektionsfläche, das war das Wort, was ich gesagt habe.
So. Ich freue mich, denn ich glaube, das habe ich so auch noch nie unterrichtet.
Dieses Zeug. Kapitel 4 heißt, einfach weil ich es nicht übers Herz gebracht habe, das Mathieu-Gruppen oder so zu nennen, denn wir konstruieren einer. Aber ich möchte haufenweise historische Bemerkungen machen. Ich nenne das jetzt Notizen zu sporadischen Gruppen. Es macht unglaublich viel Spaß, zu diesem Thema zu lesen und man kann dann nicht mehr aufhören. Jedenfalls geht es mir gerade regelmäßig so. Und in diesem Teil der Vorlesung war das ganz schlimm, deswegen bin ich da auch ewig lange nicht vorangekommen, weil ich immer noch so viel interessantes Zeug gefunden habe, wo ich noch was nachlesen wollte. So, ein paar historische Hinweise. Wenn wir an Gruppen denken, dann denken wir vielleicht zuerst an Kommutationsgruppen, vielleicht auch an Matrixgruppen, aber das sind so natürliche Lebensräume. Und dann liegt auch nahe, dass man die erstmal so studiert und dass man sagt, Matrixgruppe mit der und der Eigenschaften, was weiß ich. Mit denen und den Eigenschaften, was weiß ich. Kommutationsgruppe mit denen und den Eigenschaften, was weiß ich. So, und es stand zum Beispiel die Frage im Raum, wie das aussieht mit hoher Transitivität. Haben wir schon drüber gesprochen. Und dann kann man ja auch das verschärfen und sich fragen, was für einfache nicht-arische Gruppen gibt es, die hochtransitiv wirken und die nicht die alternierende Gruppe sind. Okay. Na, und da ist überraschend, dass da schon ziemlich früh was entdeckt wurde, was vorher unbekannt war, und zwar von Mathieu. Und zwar um 1860. Lange, lange, lange bevor dann andere spektakuläre Gruppen gefunden wurden, die nicht in Serien auftraten, die also keine Matrixgruppen oder sowas waren. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, die Mathieu-Gruppen zu konstruieren. Ich habe mich entschieden, was zu machen, was recht klassisch ist, nämlich über Steiner-Systeme. Und einer der Gründe ist, dass ich es schön finde, Gruppen zu konstruieren, indem man sie auf irgendwas wirken lässt. Ich mag das. Das ist auch einer der Gründe, warum ich diese Verbindung zwischen Gruppen und Graphentheorie mag oder Gruppen und Geometrie oder Gruppen und Komplexanalysis oder so. Ich finde das schön. Ich finde es schön, wenn Gruppen auf irgendwas etwas tun und man dann dadurch die Gruppe besser versteht und das Ding, auf dem etwas gemacht wird. Das gefällt mir. Also definieren wir jetzt was ein Steiner-System. Los geht's. Wir beginnen mit einer Menge Omega-Gerechtigkeit n. Und jetzt sei Skript B eine Menge von Teilmengen von Omega mit besonderen Eigenschaften. Diese Teilmengen sollen nämlich dadurch ausgezeichnet sein, dass sie erstens genau K Elemente haben dann braucht man Manifation für alle Teilmengen, also ich brauche nicht alle Teilmengen von Omega der Mächtigkeit K, ich brauche nur ein K. Danke für die Geste. Und ich brauche nur, dass sie alle die gleiche Möglichkeit haben, nämlich K. Und jetzt kommt was, was dann Gleiches noch besonderer macht, was diese Menge erfüllen soll. Ist Delta eine Teilmenge von Omega, dann möchte ich mit Skript B von Delta die Menge der Elemente in Skript B bezeichnen, in denen das Delta als Teilmenge drin liegt. Dieses Ding hier, Skript B von Delta, sei die Menge aller Elemente von Skript B, wo das als Teilmenge drin ist. solche Termine in Skript B, heißt Steiner-System, und zwar für die Parameter T und K, und dann kann man, wenn man will, noch dazu sagen, auch Omega oder so, genau dann, wenn jede T-elementige Teilmenge von Omega in genau einem Element von Skript B liegt. Deswegen die Parameter T und K. K gibt die Größe dieser Elemente an, und T gibt an, was das quasi begrenzt, dass man nur in genau einem dieser Elemente drin liegt. Skript B heißt TK Steiner-System auf Omega, sage ich später nicht mehr dazu. Genau dann, wenn für alle T-elementigen Teilmengen Delta nur genau ein Element, was es enthält. Das heißt, diese Menge hier ist ein Element. Wie komme ich auf Beispiele? Wie finde ich solche Steiner-Systeme? Eine Möglichkeit ist, dass man irgendwie rumbastelt und was hinschreibt und nachguckt, dass das tut. Und die andere Möglichkeit ist, dass man aus Steiner-Systemen, die man schon kennt, neue konstruiert, indem man irgendwas in kanonischer Weise dazu nimmt oder wegnimmt oder so. Und es gibt Arbeiten, in denen das beschrieben ist, wie man das macht. Ich habe in dieser Vorlesung entschieden, da nicht sehr viel allgemeine Theorie zu machen, sondern einfach nur ein paar Beispiele anzugeben und dann ein konkretes Steiner-System zu basteln und dessen Automorphismengruppe. Also sehr handfest. Beispiele. Ja, es gibt zwei Beispiele. Das erste ist n gleich 8. Omega ist dann also die Menge von 1 bis 8. Und ich mache das ganz langweilig. Ich bastle ein 1-2-Steiner-System, indem ich das partitioniere in zwei Elemente wie Teilmengen. Das ist ein 1-2-Steiner-System. Denn jede einelementige Teilmenge liegt in genau einer von ihnen. Und auf diese sehr langweilige Art und Weise kann man natürlich immer Steiner-Systeme basteln. Jetzt kommt noch ein interessanteres. Die Fano-Ebene. Wer kennt die Fano-Ebene? Niemand, das ist erstaunlich. Ich hätte gedacht, dass man das schon mal irgendwo gesehen hat. Vielleicht ein bisschen. In Geometrie oder so.
Ja.
Ja, okay, super. Immerhin. Die kann ich als Steiner-System interpretieren. Ich male gleich ein Bild und erzähle ein bisschen was dazu. Und es gibt ja auch eine Übungsaufgabe dazu. Die Fano-Ebene kann als 2-3-Steiner-System interpretiert werden, und zwar auf 7 Punkten. Beispiel einer endlichen projektiven Ebene. Und ich möchte jetzt eine Interpretation angeben, die bei der Übungsaufgabe vielleicht hilft, aber auch beim Übergang, also wieso ist das so ein Steiner-System? Ich kann nämlich, was mache ich? Also ich gucke mir den Körper mit 8 Elementen an. Die nicht-trivialen Elemente, das sind 7 Stück, kann ich als diese 7 Punkte interpretieren. Und gleichzeitig sind das dann immer Erzeuger für eindimensionale Teilräume in dem Vektorraum der Dimension 3 über einen Körper mit 2 Elementen. Warum? Na, weil der Körper eben nur 2 Elemente hat, 0 und 1. Das heißt, ich habe immer nur... Ja. Okay, das heißt, wenn ich die nicht-trivialen Elemente nehme, dann repräsentieren die genau die eindimensionalen Teilräume. Oder ist in dem Fall dann wirklich 1 zu 1, weil es eben immer nur ein Erzeuger gibt. Es gibt immer nur einen Vektor, den ich nehmen kann. Der einzige andere Vektor, der noch in diesem Teilraum liegt, ist der Nullvektor. Den kann ich zum Erzeugen nicht nehmen. So, das heißt, da habe ich so eine 1 zu 1 Korrespondenz. Und die 7 Geraden, wie kann ich die jetzt interpretieren? Na, wir können ja mal kurz überlegen. 3 Punkte zusammen, also 3 eindimensionale Teilräume, entsprechen ja 3 von 0 verschiedenen Vektoren. Und der Witz ist, dass die dann zusammen in einem zweidimensionalen Teilraum liegen. Das heißt, ich kann die Geraden interpretieren als, und es liegen halt nicht immer je 3 zusammen in einem zweidimensionalen Teilraum, aber wenn, dann liegen die auf einer Frage. Das ist der Witz, dass man sich das so veranschaulicht. Hier 8 beziehungsweise hier 2 3, also eher als Vektorraum gedacht. Und dann hat man die Punkte und die Geraden als ein- bzw. zweidimensionale Teilräume. Und dann kann man sich ja überlegen, in wie vielen drei, also wenn ich jetzt die Länge der Punkte mir als die nicht-trivialen Elemente hier angucke, in wie vielen dreielementigen Teilmengen, wenn ich das so mir so veranschauliche, liegen zweidimensionale Teilmengen. Naja, und wenn ich mir 2 Vektoren hernehme, 2 von 0 verschiedene, die verschieden sind, dann erzeugen die nicht den gleichen eindimensionalen Teilraum und deswegen erzeugen sie einen zweidimensionalen Teilraum und deswegen erzeugen sie genau einen von diesen Geraden. Das ist so die Idee hinter, oder die Verbindung zwischen dieser Veranschaulichung und der Idee mit diesem Vektorraum. Mit 8 Elementen. Ist das einigermaßen klar, was da passiert? Das ist so ein bisschen lineare Algebra, aber halt mit einem sehr kleinen Körper und deswegen fühlt es sich erstmal komisch an. Ist das okay? Sonst einfach nochmal zu Hause selber überlegen, wie das mit den ein- und zweidimensionalen Teilraum da aussieht. Und ich möchte darüber reden, was die Automorphismengruppe eines Steiner-Systems ist. Was kann man da überhaupt sinnvoll betrachten? Naja. Alles passiert auf einer Menge Omega. Die polysymmetrische Gruppe auf Omega macht irgendwas mit den Teilmengen, die darum laufen. Und wir definieren jetzt als Automorphismengruppe unseres Steiner-Systems einfach den Stabilisator dieses Systems in der großen symmetrischen Gruppe auf Omega. Irgendwas wird da sein, irgendwelche Elemente dort werden diese Menge Skript B invariant lassen und werden diese Steiner-Systemstruktur invariant lassen. Und genau die nehmen wir, genau das definieren wir als Automorphismen. Und dann gucken wir gleich mal in den beiden Beispielen, was wir da finden. Das eine ist eine Fußaufgabe, das andere können wir uns gleich einmal kurz zu Fuß angucken. Sei jetzt also B, I, T, K, Steiner-System auf Omega mit den Bezeichnungen, wo wir am Anfang. Sehr lose zu verstehen, also wirklich nur im Sinne von bijektive, strukturerhaltende Abbildung. Da ist die Automorphismengruppe von Skript B definiert als Stabilisator von Skript B in der großen symmetrischen Gruppe Und hier in dem Beispiel A kann man sich ganz gut überlegen, wie das aussieht. Die volle symmetrische Gruppe ist die S8. Wir suchen also jetzt den Stabilisator davon in der S8. Und was darf ich machen, wenn ich diese Menge stabilisiere? Das besprechen wir jetzt ein bisschen, weil es dann einfacher ist, die Übungsaufgabe mit der Fano-Ebene zu machen. Und wenn man die Übungsaufgabe mit der Fano-Ebene macht, dann hat man verschiedene Möglichkeiten, das zu interpretieren. Man kann sich die 7 Punkte angucken und sozusagen in einer Permutationsgruppe auf 7 Punkten sich das vorstellen, oder man benutzt diese Vektorraumstruktur. So, das, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Aber bleiben wir mal kurz hier oben. Was darf ich machen? Natürlich kann ich einfach gar nichts tun, alle Punkte festlassen. Ich kann auch diese einzelnen Mengen festlassen und immer nur die beiden Punkte vertauschen. Das ist das Langweiligste, was geht. Ich kann aber ja auch diese Mengen untereinander noch irgendwie vertauschen. Ich darf halt nur nicht diese Blockstruktur aufbrechen und ich darf nicht auf einmal bei größeren Teilmengen oder so landen. Das muss respektiert werden. Und da kommt dann raus, ich glaube, da habe ich sogar auch Gerd gefragt. Das habe ich mit der Hand ausgerechnet und dann habe ich nochmal mit Gerd geguckt, ob das stimmt. Beispiel P2. In A ist die Automorphismusgruppe von diesem Steiner-System. Da steht's. Das Erzeugnis von, ich hoffe, ich schreibe jetzt genug Erzeuger hin. Natürlich kann ich all diese Transpositionen benutzen, um diese Mengen da zu stabilisieren und die Zahlen zu vertauschen. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aber ich darf halt auch noch mehr machen. Ich darf die vertauschen und die und alles durcheinander. Und dafür jetzt noch, wenn ich dafür noch Erzeuger hinschreiben will, dann reicht es, denke ich, wenn ich schreibe 1, 3, 2, 4, 1, 5, 2, 6. Kombinieren, kriege ich dann alle möglichen Vertauschungen hin. Und das ist eine recht große Gruppe, die hat Ordnung 384. Und ich habe mir angeschaut, was die für eine Struktur hat, und es ist eigentlich nicht so überraschend. Wir können ja mal kurz nachdenken, was wir glauben, was da passiert. Wir haben ja vorhin gesagt, diese Blockstruktur muss respektiert werden. Das heißt, ich kann hier zwar was machen, aber ansonsten ist doch die einzige Möglichkeit, dass ich diese 4 Blöcke irgendwie permutiere. Und wie ich sie permutiere, ist egal. Das heißt, eigentlich muss ich doch auf der Menge dieser 4 Dinger hier eine komplette S4 sehen. Würde ich eigentlich erwarten. So, dann darf ich aber immer noch jeweils hier so ein Zweier machen. Das heißt, was erwarte ich? Ich erwarte 2, Kreuz 2, Kreuz 2, Kreuz 2 und eine S4 oben drauf, die das nochmal lustig permutiert. Und genau das passiert auch. Dann kommt das auch. Das heißt, wenn ich jetzt sowas wie Structure Description machen würde, dann wäre es 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 4. Und B ist eine Übungsaufgabe. Viel Spaß. Als nächstes sammeln wir noch ein paar Bemerkungen ein zur PSL 2.11 und der Untergruppenstruktur. Da schreibe ich im Wesentlichen ein paar Sachen auf, die wir mit Gerd gesehen haben. Und dann überlegen wir uns noch zwei, drei Dinge dazu. Danach ist Feierabend, denn dann haben wir das perfekte Rüstzeug, um nächste Woche zugegebenermaßen einer gewissen Kraftanstrengung, aber in einem Rutsch das Steiner-System zu basteln und die Mathieu-Gruppe zu basteln. Da haben wir dann alle Vorarbeiten. So, erstmal fassen wir eine Bemerkung, ein paar Dinge zusammen, die wir wissen. Schreiben wir jetzt hier Gerd. Die Ordnung von PSL 2.11 ist 660 und das ist 2 Quadrat mal 3 mal 5 mal 11. Diese Gruppe ist nicht arbisch und einfach. Wir haben Gerd gefragt, einfach. Nicht-arisch haben wir auch gesehen, da gibt es nicht-arische Untergruppen. Für uns werden die 11 Sylow-Untergruppen interessant sein. Welche oder wie viele?
Ich meine, die Anzahl, die.
Na?
Die Ordnung ist klar. Die Ordnung ist 11. Die Struktur ist auch klar. Und wir haben vorhin gesehen, der Normalisator ist eine Frobenius-Gruppe der Ordnung 5 mal 11. Wie viele gibt es?
Na, wir können jetzt schummeln, den Normalisator benutzen. Denn die Anzahl der Sylow-Gruppen ist doch das gleiche wie der Index des Normalisators.
Und der Index ist 2 Quadrat mal 3, also 12. Es gibt also 12 L-Sylow-Gruppen. Und das, was wir später in der Konstruktion brauchen, ist die Wirkung von G, von L heißt es nicht später, die Wirkung von L, per Korrelation auf der Menge der L-Sylow-Gruppen. Und das sind 12 Stück. Das heißt, wir sind gedanklich in einer S12. Genau wie Gerd. Gerd hat uns auch diese Gruppe als Untergruppe von der symmetrischen Gruppe S12 gezeigt. Transitiv wird, Satz von Sylow, haben wir jetzt eine transitive Wirkung auf einer Menge mit 12 Elementen. Und die Wirkung ist treu, das sind auch Sachen, die wir später noch brauchen. Genau, 12 Sylow-Untergruppen. Der Normalisator einer Sylow-Untergruppe ist ein Frobenius-Untergruppe. Und dann wissen wir noch, dass die Normalisatoren von 5 Sylow-Untergruppen die Eder-Gruppen der Ordnung 10 sind. Wenn ich mir also hier so ein Komplement hernehme, dann kriege ich nochmal eine Untergruppe der Ordnung 10, die für uns interessant ist. Kann ich mal die Inflation von später benutzen? Ist D eine 5 Sylow-Untergruppe von L? Ist der Normalisator ein L von D? Da feilen wir jetzt noch ein bisschen an diesen Infos und machen manches noch präziser. Und wir verstehen noch besser, wie die Untergruppen, die uns interessieren, per Konjugation auf der Menge der 12 L-Sylow-Untergruppen wirken. Denn die ganze Gruppe ist zwar transitiv, aber wenn wir uns jetzt bestimmte Untergruppen angucken, dann sehen wir, dass die Bahnen haben. Und das wollen wir verstehen. Was für Bahnen sind das und wie lang und was passiert da? Wir wollen das alles ganz genau wissen. Das ist der Gegenstand von der Lage 4. Da schreibe ich jetzt ein paar Sachen nochmal ab. Im Normalisator davon eine Untergruppe der Ordnung 5. Haben wir gerade nochmal wiederholt. Insbesondere ist D ein Frobenius-Komplement und D ist selber eine 5-Sylow-Untergruppe von L. Jetzt gucken wir uns diese Eder-Gruppe der Ordnung 10 an und nehmen eine Involution her, sodass also D zusammen mit dieser Involution den Normalisator von D erzeugt. Der L treu und transitiv wirkt. Und wo die Punktstabilisatoren in L isomorph sind
zum Normalisator von P in L, also zu dieser Untergruppe der Ordnung 55. Bei dieser Wirkung die Untergruppe D genau zwei Punkte. Wenn ich mir also diese Wirkung angucke aus Teil A, dann fixiert D genau zwei Punkte. Und die letzte Aussage ist die, die wir vorhin mit Gap schon begründet haben. Falls D eine Untergruppe von H ist und H eine Untergruppe von L und falls die Ordnung von H teilabgrenzend zu L ist, dann gibt es nur zwei Möglichkeiten, das haben wir vorhin nachgeguckt. Entweder liegt dann dieses H im Normalisator von D in L, also in dieser Diedergruppe der Ordnung 10, oder es liegt in so einer Untergruppe oder ist dann sogar isomorph zu einer Untergruppe, isomorph zu einer Untergruppe von L, oder ist Untergruppe von L, die isomorph ist zu A5, das wollte ich sagen. Wir haben ja zwei Klassen gefunden von A5 isomorphen Untergruppen und eine solche zu A5 isomorphe Untergruppe muss dann H sein. Könnte selber gleich D sein. Oder es ist halt diese Diedergruppe D10. Und der Witz ist, dass dann zwischen dieser D10 und der A5 nichts mehr liegt. Also wenn das H nicht D10 ist und auch nicht selber nur Ordnung 5 hat, dann muss es in so einer Untergruppe liegen, die zu A5 isomorph ist. Und da drin kann es dann aber keine echte Untergruppe mehr sein, sondern es muss dann die volle A5 sein. Das liegt nun wiederum an der Untergruppenstruktur von A5. Okay, brauchen wir ein paar Begründungen. Das meiste haben wir schon gesehen, aber ich will das nicht komplett ohne Beweis da stehen lassen. Also nehmen wir uns jetzt noch 5 Minuten. Die Menge der Elf-Siedorf-Untergruppen. Das tut alles und ich muss fast nichts begründen. Alles klappt mit Omega als Menge der Elf-Siedorf-Untergruppen von F. Das sind 12 Stück. Die Wirkung ist transitiv. Warum ist die Wirkung treu? Na, wenn die nicht treu wäre, dann hätten wir da einen Kern bei der Wirkung, aber die Gruppe ist sehr einfach. Der Kern der Wirkung ist ein Normalteiler und der kann jetzt nur 1 sein oder die ganze Gruppe. Aber die ganze Gruppe geht nicht, denn dann würde ja die ganze Gruppe jede Siedorf-Untergruppe normalisieren. Das tut sie nicht. Sie ist der Transitiv auf dieser Menge. Man kann die treue Wirkung auch anders begründen, aber das war jetzt gerade das, was mir eingefallen ist. Es existiert bla bla bla, die Punktstabilisatoren. Ne? Was sind die Punktstabilisatoren? Das sind die Normalisatoren von Siedorf-Untergruppen, von L-Siedorf-Untergruppen. Also haben die Ordnung L plus 5, sind die Summe auch zum Normalisator von P. Das passt alles. Das ist A. Jetzt kommt B. Das ist das Einzige, was wir begründen müssen. In dieser Wirkung fixiert D genau zwei Punkte. Warum eigentlich? D hat Ordnung 5. Omega hat 12. Wie lang kann eine Bahn von D sein? Bahnlänge der Stabilisatorindex? Anna? Doch, war bestimmt richtig. Sag einfach.
Nee.
Doch nicht?
Doch nicht.
Die Bahnlänge von D muss ein Teil der Ordnung von D sein. Und 5 hat nicht so viele Teile. 1 und 5. Das heißt, eine Bahn von D ist 5 lang oder 1 lang. Und jetzt versuchen wir mal, die Längen 5 und 1 da rein zu quetschen. Wie geht das? Na, es geht 2 mal 5, dann sind 10 weg, dann bleiben noch 2 Punkte. So wird es am Ende sein. Aber theoretisch geht ja auch was anderes. Es könnte auch sein, dass es eine Bahn mit der Länge 5 und dann noch 7 einzelne Punkte. Vielleicht wird auch einfach alles von D fixiert. Warum nicht? Nee, D fixiert nicht alles, denn D liegt überhaupt nicht. Also ich meine, wenn D alle L-Zydorf-Untergruppen stabilisieren würde, dann wäre es ja ein Kern der Wirkung. Der Kern ist aber trivial. Das geht nicht. Also, da L treu auf Omega wirkt, hat D höchstens 7 Fixpunkte. Ansonsten müssen es nämlich 12 sein, das geht nicht. Höchstens 7 Fixpunkte auf Omega. Wir können ja das mit den 7 Fixpunkten mal durchspielen. Dann hat D jetzt also eine Bahn der Länge 5 und 7 einzelne Punkte. Jetzt schauen wir den Normalisator von D an. Da haben wir so eine Evolution T. Diese Evolution T muss jetzt die Bahnen, die das D macht, respektieren, denn die wird ja normalisiert. Was passiert also? T muss jetzt diese eine Bahn der Länge 5 irgendwie stabilisieren und kann auf den Fixpunkten noch irgendwas machen. Aber T ist eine Involution. Die Bahnen von T können nur Länge 2 oder Länge 1 haben. Jetzt haben wir da diese Bahn der Länge 5, da muss das T jetzt was fixieren, denn 5 ist ungerade. Und dann haben wir noch diese 7 Punkte, da kann das T irgendwas Interessantes machen, muss aber auf jeden Fall auch mindestens einen Punkt fixieren. Unsere Involution T hat auf einmal Fixpunkte in dieser Wirkung. Das heißt, T muss im Stabilisator von mindestens einer L-Zydorf-Untergruppe liegen. Das passt nicht so richtig dazu, dass die Normalisatoren ungerade Ordnung haben. Gleich. So basteln wir die Informationen zusammen. Die Normalisatoren haben ungerade Ordnung. Das heißt, eine Involution kann keine Zydorf-Untergruppe, keine L-Zydorf-Untergruppe normalisieren. Dementsprechend kann die auch keinen Punkt fixieren. Wir werden später sehen, also die Bahnen sind dann wirklich hier so 5, nochmal 5 und 2 einzelne. Und was macht jetzt das T? Das T vertauscht die und vertauscht auch die. Nun brauchen wir jetzt T. T war unsere Evolution. Auf der Menge der D-Bahnen auf Omega und fixiert selbst keinen Punkt, also kann D nicht 7 Fixpunkte haben und auch keine Bahn der Länge, also nicht nur eine Bahn der Länge 5. Also muss, ich schreibe es mal so, also muss D zwei Bahnen der Länge 5 haben, damit er nicht die vertauschen kann. Und zwei Fixpunkte. Ja, das ist einfach Kombinatorik. Und das ist typisch, diese Art der Argumentation ist typisch, wenn man mit Gruppenwirkungen arbeitet. Dass man sich also anguckt, was passiert, wie lang sind die Bahnen, wie sehen die Stabilisatoren aus, dann ist da irgendwas und man weiß, wie das wirkt, dann guckt man sich was an, was das normalisiert, wie muss das dann wirken, wie passt das zusammen. Da werden wir nächstes Mal sehr viel Spaß haben. Das ist ein guter Schlusspunkt. Wir können da super nächstes Mal einsteigen, erinnern uns kurz an dieses Lemma und dann können wir wirklich in einem Rutsch, ich weiß nicht genau, wie lange es dauert, vielleicht eine Stunde, diese Konstruktion des Steiner-Systems machen und dann haben wir das so kompakt in einer Vorlesung. Bis dahin, danke fürs Durchhalten.